Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie ist nur kurz im Bild, ein paar Sekunden, aber es ist live.
Der russische Premier подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств.
Das war gestern, mitten in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens. Die Moderatorin, die man da hört, die spricht einfach weiter. Und im Hintergrund ist eine Frau, die ein paar Mal ruft: Nein zum Krieg. Und sie hält ein Plakat in die Kamera und auf dem steht: Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Diese kurze Sequenz ist innerhalb kürzester Zeit viral gegangen und sie ist eins unserer Themen heute in der Ausgabe vom 15. März von Der Tag. Viele Millionen Menschen in Russland und auch außerhalb des Landes haben dieses kurze Video gesehen. Und wir wollen wissen, was dieser Protest bewirken kann in Russland und wer eigentlich diese Frau ist, die sich da so mutig gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hat. Außerdem geht es um den aktuellen Emissionsbericht des Umweltbundesamts. Der ist heute vorgestellt worden. Und es ist keine Überraschung, die Emissionen in Deutschland sind wieder gestiegen. Besonders die Bereiche Gebäude und Verkehr stehen nicht gut da. Wie kann die Bundesregierung dagegen steuern und wie soll das eigentlich alles funktionieren, wo wir doch gerade darüber diskutieren, wie man Benzin und Diesel subventionieren kann. Stichwort Tankzuschuss. Auch dazu mehr bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Sie könnte zu dem Gesicht der Proteste gegen den Krieg werden. Marina Ovsyannikova, das ist die Frau, die sich gestern mit einem handgeschriebenen Plakat mitten in eine der wichtigsten Nachrichtensendungen des russischen Staatsfernsehens gestellt hat, um zu protestieren. Das Programm wurde dann nach wenigen Sekunden unterbrochen. Dann sind Bilder aus einem Krankenhaus gezeigt worden. Und Marina Ovsyannikova, so viel weiß man mittlerweile, die wurde verhaftet. Das Video dauert keine 10 Sekunden, aber es gibt so viele Fragen, die sich daraus ergeben. Und über die habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten für Russland, Florian Kellermann. Florian, was bekannt ist, die Frau arbeitet auch bei diesem Fernsehsender. Was macht sie da eigentlich? Was ist ihr Job?
Ja, sie ist als Redakteurin dort angestellt und das heißt in der Nachrichtenredaktion. Und das heißt, dass sie da eben Nachrichten bearbeitet, dass sie Informationen sammelt. Bei einem kleineren regionalen Fernsehsender ist sie früher auch selber vor der Kamera aufgetreten. Aber jetzt bei diesem Pjerwi-Kanal, also diesem ersten Kanal, diesem wichtigsten staatlichen Fernsehsender, ist sie Mitarbeiterin einfach in der Nachrichtenredaktion, war also nicht bekannt als Gesicht einer breiten Öffentlichkeit, aber hat trotzdem natürlich dort eine wichtige Rolle gespielt.
Du hast gerade schon diesen Fernsehsender. Was ist das für ein Kanal, beziehungsweise vielleicht kannst du auch mal sagen, wie viele Leute erreichen die denn eigentlich?
Also beziffern kann ich es nicht, aber sie erreichen mit Abstand die meisten Russinnen und Russen von allen Fernsehkanälen mit diesem Programm. Denn das ist der staatliche Kanal, der eben auch überall empfangen werden kann und auf den sich die Menschen auch weitgehend verlassen. Das heißt, das sind die Nachrichten, die die Meinung hauptsächlich bilden in Russland. Diese Propaganda, die da verbreitet wird, ist das, was von vielen geglaubt wird. Das sieht man dann auch, wenn man zum Beispiel Straßenumfragen macht. Dann sagen die Leute sehr häufig genau das, was am Tag vorher in den Nachrichten gelaufen ist, geben sie dann als ihre Meinung wieder. Also wenn es dann in diesem Programm eben zum Beispiel mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine heißt, das ist eine Spezialoperation, die punktgenau abläuft und die eben auch erzwungen worden ist durch die Umstände, Putin konnte nicht anders, dann sagen die Leute genau das. Sie sagen die Worte erzwungen, sie sagen Putin konnte nicht anders. Man merkt dann also ganz genau, welchen Einfluss dieser Kanal, dieser Fernsehsender hat.
Dann lass uns noch mal kommen auf Marina Ovsyannikova. Was war denn ihre Motivation, das zu machen? Also klar, die wollte protestieren, ne, gegen den Krieg, das wissen wir ja. Aber wie begründet sie das?
Sie hat ja noch ein Video aufgenommen, schon vor ihrem Auftritt dann mit diesem Plakat. Und daher wissen wir ein bisschen was über ihre Motivation. Dieses Video ist dann veröffentlicht worden im Nachhinein. Und da sagt sie eben, dass sie eben eine russische Mutter hat, aber einen ukrainischen Vater. Und die beiden haben sich eben nie gestritten. Und sie möchte, dass die beiden Nationen weiterhin brüderlich zusammenleben, dass sie sich versöhnen. Und dass das eben ein Verbrechen ist, was Russland derzeit in der Ukraine veranstaltet. Russland sei ganz klar der Aggressor und dafür sei einer verantwortlich, nämlich der russische Präsident Wladimir Putin. Also sie will gegen diesen Krieg protestieren und hat natürlich damit auch jetzt ein großes Publikum erreicht. Es gibt viele Diskussionen jetzt in Russland, wie das Ganze zu bewerten ist, denn es ist etwas merkwürdig, dass sie bisher nicht in Erscheinung getreten ist als irgendwie oppositionell gegenüber dem Kreml. Das heißt zum Beispiel auf ihrem Facebook-Account sind wirklich nur Urlaubsbilder gepostet, wo man dann auch sieht, dass sie auch ja, profitiert hat von ihrer Stellung da bei diesem staatlichen Fernsehsender. Also sie hat viele Orte in Europa bereist in den vergangenen Jahren. Das sind Bilder aus Venedig, auch aus Südamerika. Also sie hat gut verdient dort. Und man fragt sich jetzt, warum ausgerechnet sie? Und man nimmt dann auch dieses Video her, das sie vorher aufgenommen hat, das sehr professionell gemacht ist. Also offenbar hat sie diesen Text auch abgelesen von einer Teleprompter. Also sie hatte den Text offenbar vor Augen, als sie in die Kamera geschaut hat. Dieser Text ist sehr präzise formuliert. Er hat eine präzise Aussage, dass eben Wladimir Putin allein dran schuld ist. Und das könnte eben auch darauf hinweisen, dass das im Kreml, dass es da Unterstützer gibt von ihr, die eben auch wollen, dass der Krieg aufhört und die gegen Putin hier agieren und dass sie eben nicht alleine ist mit diesem Protest.
Und du sagst tatsächlich, dass es eventuell Unterstützer aus dem Kreml gibt. Also das sind tatsächlich Vermutungen, die gerade ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr durchdiskutiert werden.
Genau, also kremlkritische Publizisten, Politologen diskutieren genau das, ob dahinter nicht mehr steckt, weil das eben auch so präzis formuliert ist. Putin ist schuld. Und wenn der dann eben weg wäre, dann könnten diese Kreise ja eben das Russland reformieren, den Krieg beenden und Russland reformieren.
Kannst du das eigentlich einschätzen für uns? Ist denn eigentlich die Mehrzahl derer, die beim russischen Staatsfernsehen arbeiten, sind die alle automatisch linientreu? Also zumindest jetzt in diesem Fall scheint es ja dann nicht so gewesen zu sein.
Das ist eine ganz schwere Frage. Ich meine, das sind Menschen, die über Jahre hinweg wissentlich die Tatsachen verdreht haben, also auch gelogen haben. Wenn man sich mit ihnen unterhält, ich habe ja ein paar Mal dann auch schon Kontakt gehabt zu Mitarbeitern von staatlichen russischen Medien, dann sehen die das aber ein bisschen anders oder haben das zumindest anders gesehen. Die haben eben auch Journalismus einfach anders begriffen. Die haben das so dargestellt, dass es immer mehrere Wahrheiten gibt, quasi die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das ist eben einfach die russische Wahrheit, die den russischen Interessen. Interesse zu betrachten, den gab es da gar nicht so. Das war eine andere Auffassung von Journalismus, die da auch herrscht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen jetzt sehr, sehr mulmig wird dort. Da gibt es auch Aussagen von Leuten, die da ja, bekannte Verwandte haben, die da herstammen aus diesen staatlichen Medien, die sagen, dass sich schon viele auch zurückgezogen hätten. Es hätten viele gekündigt, Dutzende, und die anderen würden sich unwohl fühlen bei dem, was sie da machen. Aber überprüfen kann ich diese Angaben nicht.
Wie schätzt du das denn ein? Also auch für die Menschen, die jetzt eben in Russland sind, also die Bevölkerung, die das vielleicht entweder live gesehen haben oder das jetzt irgendwie viral übers Netz mitbekommen haben oder eben auch die Menschen in den Redaktionen. Was signalisiert diese Aktion?
Wenn man sich die Propaganda bisher anschaut, dann war das ja, wie ich schon vorhin ganz kurz gesagt habe, ja so, dass man gar nicht erklärt, dass das ein Krieg ist, sondern man sagt, es ist eine Spezialoperation, das geht ganz schnell und so weiter. Wir müssen ja nur diese sogenannten Neonazis in der Ukraine besiegen, die die Ukraine quasi in ihrem, ja, irgendwie beherrschen und manipulieren. Und die erste Aufgabe von so einer Aktion und was das eben auch bewirken kann, ist ja, dass die Leute erstmal insofern wachrüttelt, ihnen klar macht, dass das ein Krieg ist, der da stattfindet. Dass also tatsächlich der Staat Russland gegen den Staat Ukraine Krieg führt. Das ist bei vielen Russinnen und Russen tatsächlich noch nicht angekommen, wenn sie eben nur diese staatlichen Medien konsumieren. Und das ist erstmal die wichtigste Aufgabe. Wie sie dann das Ganze einschätzen, ob sie dann das für richtig halten, dass man da eben Krieg führt oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, auf die man auch im Moment noch keine Antwort hat. Der Kreml bereitet diesen Moment schon ein bisschen vor, denn es ist auch klar, auch ohne solche Aktionen, je länger das Ganze dauert, wird irgendwann auch klar, dass das eben ein Krieg ist. Denn das sieht man ja dann auch, dass die ukrainische Armee insgesamt sich wehrt und dass es eben nicht nur ein paar in Anführungszeichen Neonazis an der Spitze sind. Und auf diesen Moment bereitet sich der Kreml schon vor, indem er eben sagt, ja, die Ukraine foltere jetzt auch die Kriegsgefangenen zum Beispiel, dass man also schon Emotionen schürt, die gegen die Ukraine insgesamt gerichtet sind. Aber wie sich dann die Bevölkerung verhalten wird, wenn sie das Ausmaß dessen, was in der Ukraine passiert, begreift, darüber kann man nur spekulieren. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass sie sich dann gegen diesen Krieg stellen.
Hm. Mit den Spekulationen ist ja auch immer so eine Sache. Soll man nicht machen? Trotzdem frage ich dich nochmal, was wäre denn deine Vermutung? Also könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, dass das in Teilen der Bevölkerung auf einen Kern trifft, dass die vielleicht denken so, Moment, aber jetzt muss ich vielleicht tatsächlich mich selbst auch mal hinterfragen, was sehe ich denn hier die ganze Zeit oder was glaube ich die ganze Zeit?
Ja, im Moment bin ich tatsächlich nicht besonders optimistisch in der Hinsicht. Diese Erfahrung haben zum Beispiel auch viele Ukrainer gemacht, die in den vergangenen Jahren ihre ja auch Verwandten und auch frühere Freunde dann angerufen haben und ihnen versucht haben zu erklären, was Russland ja schon seit Jahren da im Donetsk macht und wie negativ sie das auch sehen, dass die Krim annektiert wurde. Und sie sind auf komplett taube Ohren gestoßen. Also die auch enge Freunde haben dann gesagt, du spinnst doch, du bist doch irgendwie von der ukrainischen Propaganda beeinflusst. Und Kontakte sind dann abgebrochen worden. Also bisher, alles, was ich so gehört habe, hat er darauf hingedeutet, dass die meisten Russinnen und Russen sich hinter ihre Führung stellen, hinter Wladimir Putin stellen, egal was passiert. Aber die Bilder, die man natürlich jetzt, die wir haben aus den ukrainischen Städten, also brennende Häuser, Menschen, die da ja, massakriert werden, das sind natürlich Bilder, die Russinnen und Russen bisher nicht hatten. Also ich habe die Hoffnung, dass da ein Umdenken stattfindet und dass man eben doch zuhört, wenn auch ja, Menschen, die man kennt, ihnen ins Gewissen reden. Ich kann es wirklich nicht vorhersagen, aber ich bin nicht besonders optimistisch, dass es passieren wird.
Also deine Tendenz geht dann doch eher dahin, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass vielleicht von diesem Zeichen, von diesem Video, also Protestvideo, dass davon in Russland nicht so viel übrig bleibt.
Leider ja. Zumindest was den Großteil der Bevölkerung betrifft. Ein bisschen anders sehe ich es in Bezug auf die Eliten und auch auf die Journalistinnen und Journalisten, denn die wissen ja wirklich, was passiert. Die sehen ja alle Nachrichten und haben eigentlich einen ja, Gesamtblick auf das. Und da kann ich mir schon eher vorstellen, dass da ein Umdenken stattfindet, wie weit dann der Mut eben dann auch reicht, wie jetzt hier bei Marina Ovsyannikova zu sehen war, wie weit der Mut dann bei den anderen reicht, zu protestieren und eben sich nicht nur zu kündigen und zum Beispiel ins Ausland abzusetzen, was ja auch wahnsinnig viele Russen machen. Mhm. Zum Beispiel sind die Wohnungsangebote in Moskau jetzt plötzlich um ein paar Tausend gestiegen. Also es gibt jetzt ein paar Tausend mehr freie Wohnungen in Moskau. Das heißt also, die Leute sind ausgereist. Der Mut eben zu sagen, ich bin dagegen und nicht nur sich selber irgendwie abzusetzen. Ob sie den ergreifen werden, ob sie diesen Mut haben werden, das weiß ich nicht.
Was passiert denn jetzt dann eigentlich mit Marina Ovsyannikova, die protestiert hat? Also dieses neu in Kraft getretene Mediengesetz in Russland, das sieht ja harte Strafen vor. Aber könnte es auch sein, dass die russische Justiz oder wer dann am Ende auch immer darüber entscheidet, dass sie zu dem Ergebnis kommen, es gibt keine harte Strafe oder man kann sich so eine harte Strafe gar nicht leisten, weil die Aktion eben so eine große Öffentlichkeit erreicht hat?
Ja, zunächst mal hat sie ja schon, muss man davon ausgehen, bewusst Worte gewählt, die ihr wirklich auch die härteste Bestrafung zuteil werden lassen können dann nach dem Gesetz. Denn sie hat ja dann auch tatsächlich aufgerufen zu protesten. Also sie hat es nicht nur dabei belassen zu sagen, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, hier zu arbeiten und so. Das wäre ja auch möglich gewesen. Sie hat gesagt, nee, geht auf die Straße, protestiert, fürchtet euch nicht. Und damit hat sie sich dann also tatsächlich auch der Gefahr ausgesetzt, dass sie ins Gefängnis geht nach diesem Gesetz. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man jetzt das an die große Glocke hängen will, denn wenn das Ganze jetzt tatsächlich sofort in ein Strafverfahren münden würde, dann würde darüber auch berichtet und dann würde ja wieder diese Frage auch diskutiert, ist das ein Krieg, was machen wir da? Klar, mit dem Unterton immer, Marina Ovsyannikova hat komplett Unrecht, aber trotzdem würde das eben die Leute möglicherweise dazu bringen, irgendwie Nachforschungen anzustellen. Deswegen glaube ich, dass das erstmal nicht passiert und dass man sie erstmal eben in Untersuchungshaft belässt und sie da monatelang eben erstmal schmort. Vielleicht versucht man auch, sie irgendwie dazu zu bringen, sie das zu bereuen, also so zu tun, als würde sie es bereuen, irgendwie ein Video aufzunehmen, wo sie sich dann also dazu bekennt, irgendwie zum Beispiel vom Ausland beeinflusst worden zu sein oder so etwas. Aber wenn man sie nicht brechen kann in der Hinsicht, dann glaube ich, dass sie einfach jetzt erstmal monatelang in der Versenkung verschwindet.
Florian, dann danke dir fürs Gespräch, auch mal wieder zu einem nicht besonders erfreulichen Thema, aber gut, deine Einschätzungen zu hören. Danke dir.
Danke.
Dann noch eine Ergänzung. Kurz nachdem Florian Kellermann und ich unser Gespräch beendet hatten, hat er mir noch eine E-Mail geschrieben. Und zwar steht da drin, noch als Ergänzung, um das Ganze dann ein bisschen noch zu komplettieren, inzwischen gibt es Bilder, schreibt Florian, die Marina Ovsyannikova in einem Gerichtssaal zeigen. Offenbar soll sie zu einer Verwaltungsstrafe verurteilt werden, also nicht nach dem Zensurgesetz. Und das heißt eben, dass ich die Prognose von Florian Kellermann dann natürlich nochmal anders darstellt. Aber wie gesagt, das sind eben auch immer nur Einschätzungen unserer Korrespondenten. Deswegen wichtig an dieser Stelle die Ergänzung. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt keine Überraschung und trotzdem, ja, so richtig gut fühlt sich das natürlich nicht an und zufrieden ist damit wahrscheinlich auch niemand so richtig, gerade aus der Politik. Die Emissionen in Deutschland steigen wieder, die selbstgesteckten Klimaschutzziele können so einfach nicht erreicht werden. Dirk Messner, Chef vom Bundesumweltamt, heute in der Pressekonferenz.
Das bedeutet, dass ein Teil dessen, was wir als Corona-Effekt auch im letzten Jahr ja schon charakterisiert hatten, das ist jetzt wieder weggefallen.
2021, das ist das Jahr, um das es geht, das zweite Corona-Jahr, und in dem hat sich die Wirtschaft wieder erholt. Das ist natürlich gut für die Konjunktur, aber eben nicht gut für die Emissionen, weil die eben dann auch wieder steigen. Das Klimaschutzgesetz hat ja für die jeweiligen Sektoren bestimmte Ziele festgelegt, die erreicht werden müssen bzw. erreicht werden sollen, um eben die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und dazu zählen unter anderem Gebäudeverkehr und der Industrie und auch der Energiesektor. Und an genau diesen vier Bereichen kann man erkennen, wie kompliziert das Klimaschutzgesetz teilweise ist und warum bestimmte Ziele eben auch nicht ganz so schnell umzusetzen sind. Wir gucken noch mal genauer drauf, zusammen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, der Gebäudesektor hat die gesetzten Ziele nicht erreicht. Trotzdem hat es in diesem Bereich eine Emissionsminderung gegeben. Das klingt ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht nur für mich verwirrend erstmal. Was ist denn der Mechanismus dahinter?
Ja, ich musste heute auch erstmal noch mal überlegen, wie ist das eigentlich mit dem Klimaschutzgesetz und hä? Also es ist ja so, dass es verschiedene Sektoren gibt, für die einzelnen Jahre Emissionsminderungsziele angegeben worden sind in diesem Gesetz. Also wir reden über die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und zu guter Letzt Abfallwirtschaft und Sonstiges. Und da ist es eben so, dass für die einzelnen Jahre Emissionsmengen festgelegt werden, die zulässig sind. Und wenn die überschritten werden, ja, dann muss halt ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht werden. Dann ist hier halt, dann hat das in dem Sektor nicht funktioniert. Und beispielsweise beim Gebäudesektor ist es jetzt so, da sind im vergangenen Jahr die Emissionen ein bisschen weniger geworden. Aber trotzdem ist diese zulässige Jahresemissionsmenge überschritten worden. Also hier wurde zu viel CO2 ausgestoßen. Anderes Beispiel, die Industrie. Da sind die Emissionsmengen de facto gestiegen, plus 5,5%. Aber weil der Sektor eben doch ganz knapp innerhalb dieser erlaubten Jahresemissionsmengen geblieben ist, ist hier alles gut. Da muss jetzt nichts weiter passieren. Ziel an der Stelle erreicht. Also dieser Mechanismus ist so ein kleines bisschen schwer zu verstehen mit den Minderungsmengen, mit auch dem Vergleich zu 1990, weil darum geht es ja, im Vergleich zu 1990 irgendwie die Emissionen runterbringen. Ziel ist ja bis 2030 65% der Emissionen einzusparen. Wir sind jetzt bei, ja, ich glaube 37,789. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass wir auf Zielkurs wären tatsächlich.
Okay, aber deswegen klingt das erstmal verwirrend, hat aber alles seine Richtigkeit, weil eben das Klimaschutzgesetz diesen Mechanismus vorgesehen hat. Okay, du hast gerade schon Industrie erwähnt, Energiesektor, gucken wir auch nochmal drauf. Da gibt es auch eine krasse Emissionssteigerung, 12,4% mehr als 2020. Warum ist das da so stark gestiegen?
Ja, und da muss man eben auch dazu sagen, da gibt es für 2021 gar keine zulässige Jahresemissionsmenge. Da ist die Spalte einfach leer geblieben im Gesetz. Das heißt, hier konnte der Sektor auch irgendwie keine Ziele reißen. 12,4%, das ist enorm. Liegt daran, dass wir ja konjunkturellen Aufschwung erlebt haben im vergangenen Jahr. 2020 war ja das erste Jahr der Corona-Pandemie, wo wir tatsächlich in sowas wie einen Lockdown reingegangen sind, wo die Wirtschaft erstmal enorme Schäden erlitten hat, auch teilweise Produktion runtergefahren wurde. Das ist in 2021 zu einem großen Teil wieder angelaufen. Industrie hat hier schlichtweg auch mehr produziert. Das heißt, es wurde mehr Strom gebraucht. Allein dadurch sind Kraftwerke deutlich häufiger gelaufen und diese Emissionssteigerung kommt auch dadurch zustande, dass wir diesen Strombedarf, den wir hatten, mit fossilen Energien gedeckt haben, weil wir wissen ja, Ausbau der Erneuerbaren, da hinken wir hinterher. Mhm. Wir haben noch nicht genügend grünen Strom und dann war es im vergangenen Jahr auch noch so, die Gaspreise, die sind ja so enorm hochgeschnellt und das hat dazu geführt, dass es sich für Kraftwerke eher gelohnt hat, oder anders, dass es sich eher gelohnt hat, Strom aus Kohle herzustellen als aus Gas, weil das am Ende günstiger war. Was krass ist, weil auf Kohle, da gilt ja eigentlich auch der Emissionshandel. Ja. Kohle ist CO2-intensiver, das heißt, man muss ja eigentlich auch mehr Geld für CO2-Zertifikate ausgeben. Naja, aber es hat sich trotzdem angesichts des hohen Gaspreises gelohnt, den Strom eher mit Kohle zu produzieren. Tja, und so kommen dann am Ende eben höhere Emissionsmengen bei raus.
Was ist denn mit den Sektoren dann, die ihre Ziele gerissen haben, also Verkehr und Gebäude? Was passiert da? Wie steuert die Bundesregierung gegen?
Ich habe das eben schon mal in einem Nebensatz anklingen lassen. Da sind jetzt Sofortprogramme, stehen da jetzt an. Das sieht das Klimaschutzgesetz eben auch vor, dass es gemacht werden muss. Innerhalb von 3 Monaten, also bis Mitte Juli, muss da von den Ministerien was auf den Weg gebracht werden. Und diese Sofortprogramme müssen dazu geeignet sein, den Sektor wieder so auf Kurs zu bringen, dass die Emissionsmengen, die zulässigen Emissionsmengen im kommenden Jahr eben wieder eingehalten werden können. Klammer auf, beim Gebäudesektor, der hat ja letztes Jahr als einziger Sektor schon seine Emissionsziele gerissen. Da gab es so ein Sofortprogramm, das hätte den Sektor auf Kurs bringen sollen. Ja, hat nicht funktioniert, Klammer zu. Dieses Jahr ist es jetzt so, dass die Bundesregierung sich ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt hat, so ein großes Klimaschutz-Sofortprogramm für 2022 auf den Weg zu bringen. Und diese Sofortprogramme, die für die Sektoren jetzt dran sind, die fließen da jetzt sozusagen ein. Aber klar ist, alle Ministerien müssen da jetzt was auf den Weg bringen. Und das ist gerade im Gebäudebereich, aber auch im Verkehrsbereich gar nicht mal unbedingt so einfach. Dirk Messner, der hatte heute auch ein paar Grafiken, hat wieder ein paar Schilder hochgehalten in der Bundespressekonferenz, ist der Chef des Umweltbundesamtes. Und da war zu sehen, dass im Gebäudesektor, aber auch im Verkehrssektor eigentlich gar keine Minderung in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, sondern dass das ziemliche Geraden sind, die er da hatte. Da ist nicht viel passiert, weil da viel Fehlsteuerung stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. Weiterhin Ölheizungen eingebaut, weiterhin Gasheizungen eingebaut, weiterhin schön dicke Autos verkauft, SUVs, die dann doch viel Sprit verbrauchen. Und das sind Sektoren, da kann man nur ganz schwer kurzfristig nachsteuern. Insofern wird es jetzt echt spannend, was die Ministerien da, ja, aufs Gleis setzen, um tatsächlich was zu verändern.
Ein Thema, was da heute ganz bestimmt auch ein Thema gewesen ist, ist der Ukraine-Krieg. Mhm. Welche Rolle spielt der denn jetzt eigentlich dann ganz konkret beim Klimaschutz in Deutschland?
Ja, das ist das Interessante, dass eigentlich diese Energieabhängigkeit, über die wir ja auch gerade immer wieder reden, von Russland, genau die gleichen Sektoren betrifft, die jetzt auch ihre Klimaschutzziele nicht erfüllt haben. Also der Gebäudesektor und der Verkehrssektor. Wir sind enorm abhängiger von Russland in Sachen Öl. 35% kommen von dort. Davon fließt ein Großteil tatsächlich in Benzin und Diesel, aber natürlich auch immer noch in Heizungen und vor allem heizen wir viel mit Gas in Deutschland. Die meisten Heizungen sind da tatsächlich, werden damit befeuert. Patrick Reichen, der Staatssekretär im Klimaministerium, der hat heute auch noch mal formuliert, wie ähnlich das im Prinzip auf einer gleichen Achse liegt. Also indem wir die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren, also weniger fossile Energien von dort beziehen, können wir eben auch weniger fossile Energien bei uns einsetzen. Und das muss ja das Ziel sein, um tatsächlich das Klima zu schützen. Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes, hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass hier bei uns jetzt nicht so ein Diskurs entstehen dürfe, von wegen, wir hätten jetzt was Besseres zu tun, als das Klima zu schützen, weil eben gerade Kriegsfragen eine Rolle spielen, Aufrüstungsfragen und Energiefragen. Diese Energiefrage, die ist eben ganz eng vernetzt mit Klimaschutz, weil Energie ist am Ende die Basis für Klimaschutz. Und im Prinzip ist jetzt das Ziel auch der Klimapolitik der Bundesregierung, diese Sektoren stärker zu elektrifizieren, das heißt wegzukommen von den fossilen Energieträgern, in Klammern die, die uns so abhängig von Russland machen, und stärker darauf zu setzen, hier selber Strom zu produzieren, grünen Strom aus erneuerbaren Energien.
Benzin und Diesel hast du gerade schon angesprochen. Da sind wir jetzt eigentlich schon wieder mittendrin in der Diskussion, die wir hier gerade ja eben in Deutschland haben. BürgerInnen sollen entlastet werden. Ja. Christian Lindner, der Finanzminister, hat da Pläne. Es geht um Zuschüsse fürs Tanken. Wie konkret ist das denn jetzt eigentlich?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich schon Pläne nennen kann, ehrlicherweise, ja, weil es ziemlich unkonkretes. Tankrabatt ist ja das Stichwort, was er da nennt. Und die Grundidee ist schon, für die EndverbraucherInnen den Sprit günstiger zu machen. Und zwar so, dass an der Tankstelle angeschlagen auf der Preistafel immer noch der Endpreis stehen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir aktuell sind, aber gehen wir mal von 2,35 Euro aus für einen Liter Super E5. Steht also an der Preistafel. Du tankst dein Auto voll und an der Kasse wird dann aber der Tankrabatt abgezogen. Sagen wir mal 30 Cent. Du zahlst also an der Kasse nur 2,05 Euro für den Liter Superbenzin. Die Tankstelle sammelt sozusagen über den Monat hinweg diese Rabattsummen und holt sich dann am Ende des Monats das, was eingespart wurde bei den Bürgerinnen und Bürgern, holen die Tankstellen sich vom Staat zurück. Nicht jeder einzelne Bon wird dann eingereicht, sondern die Gesamtmenge an verkauftem Benzin soll dann nachträglich abgerechnet werden. Finden die Tankstellen gar nicht so toll, weil das heißt ja, dass sie diesen Rabatt erstmal vorstrecken müssen und wird natürlich auch für den Staat unglaublich teuer. Lindner hat sich dann gestern doch eine Zahl aus der Nase ziehen lassen, und zwar hat er vorgerechnet, dass 10 Cent, also eine Entlastung um 10 Cent pro Liter, pro Monat Kosten verursachen würde von 550 Millionen Euro. Kannst du jetzt hochrechnen, was 30 Cent dann tatsächlich kosten würden? Das wäre enorm viel Geld. Ich glaube, wir werden am Ende um eine Entlastung gar nicht drum herum kommen, weil das eben gerade auch krasse Preissprünge sind, die ja auch von der Landwirtschaft getragen werden müssen, von der Logistik, was dann auch wieder Produkte teurer macht. Aber ob das der richtige Weg ist, weil diese Preise, um die es da geht, die an der Tankstelle angeschlagen sind, die werden ja festgelegt von den Tankstellenkonzernen selbst. Das heißt, das kann hier unter Umständen auch ein Einfallstor sein für Korruption, dass die den Staat so richtig schön abzocken.
Ich muss gerade noch an das Motto der FDP denken, Ann-Kathrin, nämlich, dass der Markt ja immer alles regelt, so heißt das zumindest, würde doch dann aber in diesem Punkt bei der FDP selber gar nicht greifen.
Ja, jetzt würde die FDP aber einwenden, dass sie ja für die soziale Marktwirtschaft sind und immer dann, wenn der Markt eben nicht mehr sozial agiert, in solchen Krisenzeiten eben Eingriffe dann doch durchaus gerechtfertigt sind. Aber ich finde schon, dass das, also aus meiner Sicht zieht diese Argumentation dann tatsächlich nur bedingt, weil man hier ja wirklich doch den Markt enorm außer Kraft setzt. Und ich merke auch, dass das in der Fachbubble der Ökonominnen und Ökonomen doch ziemlich kritisch betrachtet wird, was die FDP hier auf den Weg gebracht hat. Eben aufgrund der Tatsache, dass man, dass die grundsätzlichen Preise für Öl sich ja immer noch am Markt bilden und du das nicht aushebeln kannst. Das heißt, du subventionierst dagegen an, und ob das am Ende tatsächlich so hilfreich ist, ich würde da ein sehr großes Fragezeichen dran machen. Plus, die FDP sagt ja auch immer wieder, sie ist die Partei der Technologieoffenheit. Dann wird hier aber sehr einseitig eine fossile Technologie subventioniert. Weiß auch nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist.
Ann-Kathrin, danke für die vielen Gedanken und die Erklärungen. Liebe Grüße, danke.
Gerne.
Das war der Tag für heute. Danke fürs Dabeigewesensein, danke fürs Zuhören. Und ich nenne natürlich gerne auch nochmal die Adresse, unter der Sie uns erreichen, dertag@deutschlandfunk.de. Dahin können Sie uns schreiben, Kritik, Lob, Wünsche vielleicht auch, was Themen angeht. Wir haben uns natürlich jetzt in den letzten Tagen sehr viel um die Ukraine gekümmert. Und wenn wir Ihre Mails richtig lesen, dann ist auch das Informationsbedürfnis auf Ihrer Seite dazu noch recht groß, unterschiedliche Perspektiven. Das interessiert Sie, aber vielleicht möchten Sie auch noch mal ein anderes Thema näher beleuchtet haben und geben uns noch ein paar Tipps oder Wünsche an diese Adresse. Ich wünsche alles Gute für die nächste Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke. Tschüss.